Was ich schwierig finde, ist, dass viele natürlich auch alles auf den Darm schieben, ne? Also der Darm ist so das Übel allen und auch kann alles retten und heilen. Und das ist nicht so. Ja, der Darm ist wichtig, aber man sollte ihn auch, finde ich, so als Teil von einem großen Ganzen sehen, weil natürlich, dass ein Kind sich gesund entwickelt, gehört noch viel, viel mehr dazu, wie eben jetzt einfach gesagt nur gute Darmbakterien.
Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin. Und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeuten, Therapeutin. Heute sprechen wir über ein Thema, was ganz, ganz viele Eltern und Familien beschäftigt. Und das, ohne genau zu wissen, was ist wirklich wichtig. Und zwar der Darm unserer Kinder. Bauchweh, Blähungen, Verstopfung. Was mache ich bei Antibiotika? Gebe ich Probiotika? Und wie gehe ich mit meinen Picky Eatern um? All diese Themen haben mehr miteinander zu tun, als wir es auf den ersten Blick vermuten würden. Und zwar im Darm leben nämlich unfassbar viele Bakterien zusammen als ein Mikrobiom. Und dieses Mikrobiom hat einen Einfluss auf unser Immunsystem und auf ganz viele Aspekte unserer gesundheitlichen Entwicklung. Und ich freue mich wahnsinnig, dass Dr. Selin Schlager heute sich die Zeit genommen hat, mit mir im Podcast genau über dieses Thema zu sprechen. Sie ist Ärztin für Familienmedizin und hat gerade ein Buch auch genau zu diesem Thema Darmgesundheit bei Kindern veröffentlicht. Und wir wollen das nutzen, um einmal in ihren Kopf reinzuschauen, was macht sie bei Kindern, um eben den Darm gesund zu halten und eventuell auch gesund zu machen. Liebe Selin, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, danke, lieber Thomas, dass wir uns endlich auch mal hier im Podcast austauschen, ne?
Ja, sonst genau. Ja. Das haben wir tatsächlich bislang noch nie gemacht. Wir kommen ja beide aus der gleichen Region Karlsruhe. Insofern anderweitig haben wir es schon geschafft. Was sagst du zu dem Satz, die Gesundheit beginnt im Darm? Und was stimmt daran und wo findest du diesen Satz eventuell auch übertrieben?
Also man muss sagen, ich liebe den Darm über alles, schon seit Jahren. Meine Kollegen haben es immer über mich lustig gemacht, wenn ich gesagt habe, der Darm ist so wichtig und so. Also ich bin da vielleicht auch ein bisschen, habe vielleicht eine verzerrte Wahrnehmung, aber der Darm ist schon wichtig. Der ist nicht ohne Grund, sage ich immer, das Zentrum unseres Körpers eigentlich, weil natürlich ganz viel über den Darm gesteuert wird. Also im Endeffekt der Darm oder das Mikrobiom beeinflusst natürlich die Verdauung, es beeinflusst das Immunsystem, den Stoffwechsel und auch über die Darm-Hirn-Achse natürlich die Psyche. Da gibt es mittlerweile ja auch einige Studien, die das so ein Stück weit belegen konnten. Aber was ich schwierig finde, ist, dass viele natürlich auch so alles auf den Darm schieben, ne? Also der Darm ist so das Übel allen und auch kann alles retten und heilen. Und das ist nicht so. Ja, der Darm ist wichtig. Aber man sollte ihn auch, finde ich, so als Teil von einem großen Ganzen sehen, weil natürlich, dass ein Kind sich gesund entwickelt, gehört noch viel, viel mehr dazu, wie eben jetzt einfach gesagt nur gute Darmbakterien.
Das denke ich auch. Also ich habe immer so ein Grundmotto, wenn es heißt, das und das kann alles retten, dann nehme ich davon Abstand. Der Darm hat schon wirklich verdammt viele Verbindungen in unterschiedliche Aspekte. Wo würdest du denn sagen, ist der Kinderbauch nicht einfach ein Erwachsenerbauch? Worin unterscheidet sich das und worauf müssten wir deswegen achten?
Ja, also im Endeffekt ist ja der Darm von dem Kind noch in Entwicklung. Also das Kind kommt auf die Welt und eigentlich ist der Darm sozusagen ein ungeschriebenes Blatt. Mittlerweile gibt es so ein paar Studien, die vielleicht auch zeigen konnten, dass doch schon im Mutterleib da so eine gewisse Entwicklung entsteht. Aber prinzipiell wird der so in den ersten Jahren geprägt. Vor allem die ersten 3 Jahre sind so ziemlich wichtig für die Kinder. Und da entwickelt sich dann eben die Darmbarriere. Und die ist am Anfang noch nicht ausgereift, aber gerade am Anfang haben natürlich die Kinder auch extrem viele Kontakte mit Erregern und haben auch Stress, Anpassung an die neue Umwelt. Und deswegen findet da natürlich ganz viel am Anfang bei den Kindern statt. Und man kann aber da am Anfang halt auch extrem viel beeinflussen. Das ist das Schöne daran.
Das finde ich jetzt einen super spannenden Einstieg jetzt tiefer in das Thema. Wie kann man das denn beeinflussen und was ist realistisch? Weil ich beschäftige mich ja auch schon viele, viele Jahre mit dem Darm und mir war das natürlich besonders wichtig, dass sich die Darmgesundheit meiner Kinder auch gut entwickelt.
Ja.
Und ich wurde zumindest, was die Ernährung angeht, sehr demütig, weil gesunde Ernährung bei Kindern ist so ein eigenes Kapitel. Also was würdest du sagen, ja, was sind so die Hauptpunkte, die man beachten sollte und wie kann man die umsetzen?
Ja, also prinzipiell erstmal, wie du schon sagst, oft muss man einfach mal entspannt bleiben, weil man macht sich natürlich, wenn man das alles hört, wie man es beeinflussen kann, auch extrem viel Stress als Eltern. Und viele Eltern haben dann auch Angst, wenn irgendwie die Geburt nicht so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben, dass dann das Kind nachhaltig geschädigt ist und das Mikrobiom kaputt ist. Und dem ist halt nicht so. Also das Mikrobiom ist total dynamisch, es ist sehr anpassungsfähig und wenn jetzt eine Sache nicht so läuft, dann ist nicht alles kaputt. Ne? Das sind ganz viele Faktoren, die da reinspielen. Aber klar, der Geburtsmodus ist entscheidend. Also Studien haben da gezeigt, dass Kinder, die vaginal geboren werden, also ganz klassisch über den Geburtskanal, halt eine höhere Rate an Lactobacillen, Bifidobakterien haben. Und das sind ja sozusagen die guten Darmbakterien, ne? Die eben positive Einflüsse auf unseren Körper haben. Da gab es auch so ein paar Studien, die gewisse Zusammenhänge gezeigt haben mit Kaiserschnitt und erhöhten Raten für Allergien, Asthma und Adipositas. Aber da möchte ich wirklich beruhigen. Also ich hatte auch einen Kaiserschnitt bei meinem Sohn und er hat ein super Mikrobiom. Also da kann man auch noch viele andere Sachen machen, zum Beispiel stillen. Also Muttermilch ist wirklich eigentlich das Beste, Probiotikum und auch Präbiotikum, das es gibt. Muttermilch enthält ja sowohl Probiotika, also Lactobacillen und auch Bifidobakterien und enthält aber gleichzeitig auch Präbiotika, sogenannte humane Oligosaccharide oder humane Milcholigosaccharide und die sind halt eine super Nahrung für die Darmbakterien, weil es bringt eigentlich nichts, nur oben irgendwelche Probiotika reinzuschütten. Die wollen auch eine gute Umgebung haben und gutes Futter haben, sonst bleiben die da halt eben nicht. Das sind so die ersten Faktoren, die man natürlich machen kann. Und dann klar, im Verlauf eine ausgewogene Ernährung, da können wir vielleicht auch später nochmal genauer drüber sprechen. Aber da ist natürlich immer schwierig, weil so die Vielfalt und das Ausgewogene, was wir uns Eltern oft vorstellen, ist oft schwierig, gerade in der Autonomiephase. Und die kann ja durchaus von 6 Monaten bis, 5, 6 Jahren andauern, je nachdem, wenn es sehr lange ist. Und da ist es manchmal schwierig, wenn wir dann in der Nudelphase sind, da eine gute Vielfalt anzubieten. Aber grundlegend wäre das ganz schön.
Ja, genau. Also so, das war tatsächlich auch bei unseren Kindern so. Autonomiephase definitiv bei uns ein Thema. Und unsere Kinder essen vollkommen unterschiedlich. Der Kleine liebt von Haus aus Obst und Gemüse. Der könnte sich nur davon ernähren. Und der Große, der futtert eigentlich nur Kohlenhydrate, auch noch blank. Ja, gerne ohne Soße. Und wenn es noch was dazu kommt, dann ist es halt einfach irgendwie einfach nur Eiweiß, Eier oder Fleisch. Gemüse macht einen riesen Bogen drum. Würdest du das einfach so akzeptieren? Oder würdest du sagen, nein, das muss auf jeden Fall noch Gemüse rein und dann mache ich irgendwie Gemüse in die Waffeln oder mache irgendeine Nudelsoße, wo ich quasi das Gemüse noch püriere? Hast du da irgendwie so praktische Dinge, wie man das umsetzen kann?
Total. Also erstmal ist wirklich entspannt bleiben und es sagt sich immer so einfach. Ich kann es nämlich total verstehen, weil wir haben auch Tage, wo mein Sohn einfach nur Nudeln will und ich denke so, hallo, wenigstens mal ein bisschen Soße dazu. Also, aber es ist manchmal wirklich schwierig. Also erstmal so ein bisschen Druck, ohne Druck, weil wenn wir da viel Druck ausüben, dann kommt oft Gegendruck und das macht es eigentlich noch schlimmer. Und das Essen soll ja prinzipiell erstmal Spaß machen. Es soll entspannt sein, es soll Spaß machen. Die Kinder sollen wirklich ohne Zwang das einfach ein bisschen entdecken. Ne? Was da oft hilft, ist, die Kinder einfach mitzunehmen beim Einkaufen, beim Kochen. Das können die wirklich schon echt früh. Mein Sohn stand schon, sobald er stehen konnte, mit mir am Herd. Hat sich dann auch verbrannt, aber das ist ein anderes Thema. Aber man kann die wirklich schon früh mitnehmen, dass sie beim Einkaufen Lebensmittel raussuchen dürfen. und dass man vor allen Dingen immer so was Neues mit vielleicht auch was Bekanntem anbietet, gerade bei Kindern, die vielleicht so ein bisschen picky sind. Studien haben aber auch gezeigt, dass man Lebensmittel sehr oft anbieten muss. Also teilweise 10, 12, 15 Mal, bis die wirklich akzeptiert werden. Das heißt, so ein bisschen als Motivation, wenn das Kind, keine Ahnung, den Brokkoli jetzt nicht isst, dann gibt's den morgen gerade nochmal. Also jetzt nicht, um das Kind zu ärgern, aber dann machen wir den halt nochmal. Dann lassen wir den nicht weg, sondern er wird nochmal angeboten. Er wird nochmal angeboten. Und ich sehe das auch bei meinem Sohn. Das ist bei uns oft eher umgekehrt. Der hat Phasen, da isst er, keine Ahnung, nur Brokkoli. Ist sein absolutes Lieblingsgemüse. Und am nächsten Tag denke ich, ah ja, Mama, Brokkoli heute. Isst er den Brokkoli nicht mehr? Ich so, hä, was ist denn jetzt schon wieder los? Also deswegen einfach wirklich flexibel bleiben, immer wieder anbieten, eine große Vielfalt. Und bezüglich Untermischen, also vielleicht noch kurz zur Vielfalt, Studien haben da auch gezeigt, dass umso mehr pflanzliche Lebensmittel das Kind bekommt, desto höher ist dann tatsächlich auch die Vielfalt im Mikrobiom. Das heißt, es ist schon wünschenswert, wenn die Kinder ganz viele verschiedene Obst- und Gemüsesachen einfach kennenlernen oder auch natürlich Hülsenfrüchte und so weiter. Aber manchmal geht's halt nicht anders. Ich finde, bei so prinzipiell erstmal natürlich anbieten, also in der Form, wie es halt eben da ist. Man kann auch gerne mal rohe Sachen anbieten. Viele Kinder mögen es zum Beispiel lieber roh. Man kann zum Beispiel Brokkoli roh anbieten. Also in verschiedenen Konsistenzen, verschiedene Zubereitungsarten, da so ein bisschen spielen. Auch mit Gewürz, ganz ehrlich, oft sehe ich halt auch, dass ein Zweijähriger halt einen Brokkoli ohne Salz bekommt oder ohne Gewürze. Das schmeckt halt auch nicht. Also ein bisschen Gewürz braucht man schon, nicht unbedingt Salz. Es gibt auch mittlerweile tolle Gewürze, die ohne Salz sind. Zu viel Salz ist ja auch nicht gut, aber Kräuter, einfach das ein bisschen spannender machen, ne? Und dann untermischen mache ich auch, ganz ehrlich. Bei uns gibt's auch Gemüsewaffeln oder man kann auch gerade so in Tomatensauce super gut Gemüse reinpürieren, Hülsenfrüchte reinpürieren, in Kuchen, Karotten, Brot machen, Bananenbrot, da kann man ja wirklich viel verbacken. Ich habe letzt auch so Brownies gemacht mit roten Kidneybohnen, ey, die waren richtig lecker. Mhm. Also würde ich auch machen und mache ich auch.
Ja, also tatsächlich mein
Großer. Wie macht ihr das?
Mein Großer ist ja, der ist wirklich eine Katastrophe von der Ernährung her.
Ich finde es so geil, weil ihr seid ja echt, der hat euch ja so mega ausgewogen. Also ich weiß nicht, ob ihr Thomas folgt auf Insta, aber die machen ihr Brot selber, da gibt's jeden Tag fermentierte Produkte. Also das ist wirklich die Vorbildernährung, die da zu Hause haben. Und die gehen, also Vorbild sein ist auch wirklich ein super Tipp, mit bestem Beispiel vorangehen, weil ich kann nicht erwarten, dass mein Kind das isst, wenn ich selber Pommes den ganzen Tag esse. Und ich finde es so spannend, weil ihr macht ja eigentlich.
Wir haben wirklich eine gute Ernährung. Und ich finde es immer so, ich musste auch schmunzeln bei den 10 bis 12 Mal anbieten, eher 300 bis 1000 Mal anbieten. wir sind da scheinbar echt verzweifelt. Aber was mein Großer jetzt liebt, ist tatsächlich Linsentomatensoße. Also anstatt Hackfleisch, Linsen, das futtert der wie gestört. Also das hat funktioniert und ja, wir pürieren es rein. Am Anfang hat sich meine Frau mega den Stress gemacht und hat dann wirklich diese ganzen Waffeln gemacht und das und jenes. Und tatsächlich hat sie sich dann auch dafür entschieden, da wirklich den Stress für sich rauszunehmen. Und wenn es zeitlich passt, macht sie es. Und wenn nicht, dann ist es halt so. Ja, total spannend. Aber für mich war das sehr auch gut. So die Frage tatsächlich, also Ernährung, denke ich, haben wir so ein bisschen jetzt eine Vorstellung. Was sich in meinem Kopf immer abgespielt hat, ist ja, das Mikrobiom ist ja am Anfang, wie du gesagt hast, ein unbeschriebenes Blatt. Würdest du sagen, dass du dann mit Probiotika direkt reinstarten kannst, weil die sich am Anfang noch die Chance haben, da reinzusetzen? Weil wenn wir mal ein bestehendes Mikrobiom haben, also das ist quasi wir nehmen Probiotikum, dann hilft uns das mal für einen Moment, aber es siedelt sich nicht mehr an. Das, was ich gemacht habe, ich weiß nicht, ob das einen Sinn hatte, ist meinen Kindern sehr, sehr früh total wertvolle Bakterienstämme zu geben, in der Hoffnung, dass sich davon irgendwas ansiedelt.
Ja, macht Sinn. Also prinzipiell macht Sinn, frühzeitig den Darm gut zu versorgen mit einem Probiotikum. Es muss aber nicht unbedingt ein gekauftes Probiotikum sein, sondern wenn das Kind gestillt wird, haben wir je nachdem auch schon gute Probiotika drin. Was oft das Problem ist, ein Stück weit überträgt sich ja das Mikrobiom der Mutter auch auf das Mikrobiom des Kindes. Und viele Mütter haben auch ein sehr schlechtes Mikrobiom und eine sehr schlechte Darmgesundheit. Also wir essen halt oft im Alltag sehr viele verarbeitete Lebensmittel. Ich meine, behandelst ja die Erwachsenen, du siehst es tagtäglich, ne? Also viele haben echt keine gute Darmgesundheit. Und dementsprechend kann natürlich dann die Mutter auch schwierig da was übertragen sozusagen. Deswegen empfehle ich oft, dass man schon in der Schwangerschaft auch sein eigenes Mikrobiom auf Vordermann bringt und da guckt, dass es gesund wird, weil man da halt auch viel beeinflussen kann. Das heißt, prinzipiell erstmal, wenn das Kind gestillt wird, habe ich eigentlich schon ein relativ gutes Probiotikum, wenn ich selbst gut aufgestellt bin. Das ist eigentlich erstmal so die Basis von allem. Ich muss sagen, ehrlicherweise, ich habe bei meinem Sohn auch ein Probiotikum noch dazugegeben, obwohl ich ihn gestillt habe. Hat mir irgendwie ein besseres Gefühl gegeben, obwohl jetzt die Studienlage das nicht ganz so hergibt, muss man ehrlicherweise sagen. Mhm. Wenngleich es Studien gibt, und das ist ganz spannend, bei den Säuglingskoliken, und da war auch der Moment, wo wir es gegeben haben, unser Sohn hat extreme Schreiphasen gehabt. Und das finde ich total spannend, weil da gibt es Studien, die haben gezeigt, dass wenn man Lactobacillen gibt, also ein spezieller Stamm, der wurde halt untersucht, dass sich die Schreidauer bei den Kindern teilweise bis zu 50 Minuten am Tag reduzieren kann. Und ganz ehrlich, wir hatten abends so eine Stunde, anderthalb immer dieses Weinen. Ja. Das war echt hart. Und wenn das dann nur 20 Minuten sind, dann ist es schon ein Unterschied. Dann finde ich das schon, ja, auf jeden Fall. Und das Spannende ist aber, das war eigentlich nur überzeugend bei gestillten Säuglingen und bei formulaernährten Kindern, also die ganz normal Pränahrung bekommen haben, waren die Daten nicht so überzeugend. Kann ich mir ehrlicherweise nicht ganz so erklären. Ich kann es nicht so ganz verstehen, aber es ist halt die Studienlage. Deswegen, kann auf jeden Fall Sinn machen und wissen ganz viele Eltern nicht. Und eigentlich relativ großzügig wäre ich da dabei, ein Probiotikum zu geben. Auch wenn es die Studienlage nicht ganz so hergibt, die Empfehlung auch nicht. Aber
also ich sag's,
ganz ehrlich, das kostet nicht die Welt.
Was falsch machen tut man damit eher nicht.
Nee. Also das definitiv nicht. Vielleicht ist ein bisschen Geld rausgeschmissen sozusagen. Ja. Aber ganz ehrlich, das ist ja auch jetzt nicht, sind jetzt keine Unsummen für das, was man alles in der Schwangerschaft und fürs Baby ausgibt.
Absolut.
Unnötigerweise.
Absolut. Wie stehst du denn zu dem Thema Vaginal Seeding? Also das heißt, wenn du jetzt eine Sektio hast, einen Kaiserschnitt, und du möchtest quasi dem Kind trotzdem was von deinem Mikrobiom, was es ja normalerweise auf dem normalen Geburtsweg bekommen hätte, mitgeben, gibt es ja dieses Thema Vaginal Seeding. Wie ist da dein Standpunkt dazu?
Also, vielleicht erstmal, was empfohlen ist. Offiziell empfohlen ist Vaginal Seeding nicht aktuell. Aus dem Grund, dass es einfach die Studienlage im Moment nicht hergibt. Die offiziellen Empfehlungen sagen, das Risiko einer Infektion des Kindes oder einer Beeinträchtigung des Kindes durch die Keime der Mutter, dass es halt eben eine Sepsis, also eine Blutvergiftung oder sowas bekommt, eine schwere Infektion, sind irgendwie zu hoch oder sind nicht abschätzbar. Und auch die Auswirkungen sind nicht abschätzbar. Deswegen wird es offiziell nicht empfohlen. Ich habe es bei meinem Sohn gemacht. Es war ja ein Kaiserschnitt und ich habe Vaginal Seeding bei meinem Sohn gemacht, auf eigene Faust. Die meisten Kliniken machen das nicht. Also ich kenne hier keine Klinik bei uns, die das macht. Ich weiß nicht, ob du da was weißt, aber also die ich kenne, die machen das nicht. Die waren auch ziemlich überrascht. Die wussten alle nicht so wirklich, was ich da tue. Auch die Hebamme, ich dachte so, das kennt man doch.
Okay.
Was halt wichtig ist zu wissen, es heißt ja Vaginal Seeding, also von der Vagina im Endeffekt. Studien haben aber gezeigt, dass das Mikrobiom des Kindes über den Geburtskanal auch viel über den Darm gebildet wird, weil, ist jetzt keine schöne Vorstellung, aber bei Geburt ist es halt so, dass oft auch
Stuhlgang
abgeben wird oder halt eben ein Riss geschieht. Also da kommt es zu einer Vermengung der ganzen Körperflüssigkeit und Ausscheidung. Und wir haben halt eben nicht nur die vaginalen Flüssigkeiten, sondern wir haben halt eben auch die aus dem Darm eben die Flüssigkeiten. Und deswegen müsste man eigentlich ein Vaginal Seeding machen, auch mit Darmbakterien. Ist natürlich ein bisschen schwierig umzusetzen. Ich bin ehrlich, ich habe tatsächlich ein reines Vaginal Seeding gemacht, habe dann so ein bisschen am Popo abgestrichen. Jetzt sehr private Details, aber als Ärztin ist man da irgendwie sehr
schmerzbefreit.
Ja, wirklich. Aber ich habe jetzt, also eigentlich müsste man ja von innen irgendwie das entnehmen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Genau, aber ich habe es gemacht und ich habe das Risiko in Kauf genommen. Mein Kind hat keine Infektion bekommen. Ich würde es natürlich nicht machen, wenn mein Kind, also ich habe vorher einen Abstrich machen lassen auf Streptokokken. Wenn man jetzt Streptokokken positiv ist zum Beispiel, das ist der häufigste Erreger von schweren Infektionen im Neugeborenenalter, dann würde ich das nicht machen, war ich nicht. Und deswegen fand ich für mich das Risiko vertretbar und ich fand es halt wichtiger, meinem Kind einfach meine Keime mitzugeben und nicht die der Klinik sozusagen,
ja,
oder die Hautkeime.
Was ja auch, also super spannend, vielen Dank für die, für da deine Einstellung und auch deine Erfahrung. Ja, ganz klar, das ist natürlich, das ist super spannend und hilfreich. Wo ich auch ganz viel Unsicherheit, Unklarheit erlebe, ist, wie lange still ich denn? Also vielleicht da auch nochmal eine Geschichte von unserer Seite aus. Stillen war bei beiden Kindern mega schwierig. Das heißt, mein Kleiner hat sich quasi mehr oder weniger schon fast abgestillt, als er 2 Monate alt war. Und Lena hat dann...
Oh, wow, okay.
Ja, das, der hatte ein Lippenbändchen, ein Zungenbändchen und konnte nicht richtig saugen, hat keiner erkannt und so weiter.
Oh, Mist,
und das heißt,
okay.
Lena hat unfassbar viel Aufwand betrieben, dann abpumpen und weiß der Geier was. Das war der Monsterstress, wirklich abartig.
Ja, für alle.
Für alle Beteiligten. Und sie hat dann nach das 6 Monate durchgezogen, sodass er 6 Monate gestillt war. Und sie hat aber ganz klar gesagt, das würde sie nie wieder machen, weil die Belastung für alle Beteiligten war viel höher. Also insofern, ich würde da auch immer sagen, ja, gerne probieren, aber ansonsten Stress auf jeden Fall rausnehmen. Aber ich sag mal, wenn es einigermaßen funktioniert, was würdest du sagen, ist ein guter Zeitraum zum Stillen? Weil da erlebe ich auch manchmal, ich muss ja die Patienten fragen, stillen sie noch? Und dann, keine Ahnung, ist das Kind gefühlt schon fast kurz vorm Abitur und die sagen, ja, mache ich noch.
Ja, also erstmal, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, generell bei Darmgesundheit, Stress. Weil ich finde, man macht sich auch extrem viel Stress in allen Bereichen und Stress ist auch nicht gut für den Darm. Also wir haben extrem viele Nervenzellen auch in unserem Darm und dementsprechend wirkt natürlich Stress da auch drauf aus. Also das ist erstmal das Erste, was man immer rausnehmen sollte. Bezüglich jetzt hat Stillen. Also das natürliche Abstillalter liegt ja zwischen 2,5 und 7 Jahren. Das heißt, wenn sich das Kind natürlich abstillt, wird es irgendwann wahrscheinlich in diesem Zeitraum beim Großteil der Kinder passieren. Man sollte schon, oder so ist es offiziell von der WHO empfohlen, dass man auf jeden Fall die ersten 6 Monate voll stillt, dann mit der Beikost anfängt, das heißt der extra Beikost, das heißt begleitend, und dann eben das irgendwann ausschleichen lässt oder dann eben abstillt, wann es für einen passt. Und da gibt's eigentlich gar nicht den Zeitpunkt, ehrlicherweise, sondern der ist komplett individuell. Ich habe das selber bei mir auch gemerkt. Ich habe meinen Sohn bis 3 Jahren ungefähr gestillt, also kurz nach dem 3. Geburtstag. Und es war dann einfach der Punkt gekommen für mich persönlich, wo ich einfach nicht mehr wollte. Er hätte, glaube ich, wahrscheinlich bis zum Abitur sich stillen lassen. Also der ist auch heute noch, also er ist jetzt 3,5, ich habe seit einem halben Jahr abgestillt. Er fragt immer noch nach der Milch. Ich glaube, der hätte noch ewig Milch getrunken. Aber es hat für mich einfach nicht mehr gepasst. Und so andersrum gibt's halt auch Kinder, die sich irgendwann selber abstillen, weil sie es nicht mehr brauchen. Ich habe eine Freundin, die hat jetzt, da hat der Kleine sich mit 11 Monaten abgestillt. Die war todtraurig, weil sie unbedingt das erste Jahr stillen wollte. Aber er wollte einfach nicht mehr. Und das ist einfach, es ist ein Zusammenspiel zwischen Mutter und Kind. Und da müssen die einfach schauen, wie es passt. Und da würde ich jetzt weniger auf irgendwelche, also das Mikrobiom oder so Einfluss nehmen, sondern da würde ich echt gucken, einfach, wie passt es für uns, wie passt es im Alltag, wie passt es im Beruf, wie passt es fürs Kind, aber wie passt es auch für einen selber. Und das ist da wirklich vorrangig bezüglich Stillen. Aber klar, optimal wäre schon, die ersten 6 Monate voll zu stillen, wenn es klappt. Aber wenn es halt eben nur Stress ist, dann muss man sich das auch überlegen. Also ich weiß auch nicht, ob ich mein zweites Kind nochmal so stillen würde wie mein erstes, bin ich ganz ehrlich, weil du hast ja auch einfach ein erstes Kind, das noch Aufmerksamkeit braucht. Wir hatten da diese Cluster-Feeding-Phasen am Anfang, da war ich 24/7 mit Stillen beschäftigt. Weiß ich nicht, ob man das mit einem zweiten Kind leisten könnte, bin ich ganz ehrlich. Und ja, deswegen, also das muss einfach passen und wenn es dann in extremen Stress ausartet, ist es irgendwie auch nicht das Wahre.
Nicht so das Wahre, absolut. Hast du eine Empfehlung, wenn man zufüttern muss, auf was man bei der Milchersatz irgendwie achten könnte?
Also es gibt ja welche, die tatsächlich da auch Präbiotika enthalten heutzutage. die auch Probiotika enthalten und ich würde so eine Milch geben. Gibt es wenig Studien dazu, muss man ehrlicherweise sagen, natürlich auch von den Herstellern direkt, aber schaden kann das definitiv nicht und ich würde das ohne Milch dann benutzen. Aktuell sind in Deutschland tatsächlich nur Säuglingsnahrung auf Kuhmilchbasis in dem Bereich zugelassen. Man kann im Ausland Soja- oder Ziegenmilchbasierte Nahrung noch besorgen, aber prinzipiell so eine ganz klassische Prä-Nahrung würde ich mit Prä- und Probiotika nehmen. Mhm. Gibt's ja und von daher hat man es gleich mit dabei.
Genau, also wir hatten auch gesehen gehabt, es gibt tatsächlich das von der Ziege. Da hatten wir jetzt gar nicht den Eindruck, dass das irgendwie zulassungsbeschränkt wäre. Aber siehst du irgendwie einen Vorteil?
Aber es ist nicht erhältlich in Deutschland, glaube ich, oder?
Doch, war.
Also man kann es nur aus der Schweiz beziehen eigentlich, aktuell zumindest.
Also tatsächlich hatten wir es einfach kaufen können, ganz normal. Ja.
Okay, ah cool.
Würdest du einen Vorteil sehen oder würdest du generell irgendwie da ein Bedürfnis haben, entweder Ziege oder Kuh, wenn es easy verfügbar wäre?
Nee, nicht wirklich. Also so bezüglich Allergien, Studien, also es gibt ja auch Kuhmilchallergien und sowas. Da gibt es viele Kreuzreaktionen, auch bei der Ziege. Da hat es nicht wirklich so unbedingt direkten Vorteil. Dann da eher auf eine Sojabasierte gehen, aber da gibt es halt relativ wenig Studien im Moment langfristig, obwohl in Amerika sojabasierte Nahrung sehr häufig benutzt werden. Das ist auch ganz spannend.
Okay.
Genau, nee, also klassisch eigentlich reicht die Kuhmilchnahrung erstmal aus, wenn da jetzt keine Gründe irgendwie dagegen sprechen. Genau, ist eigentlich in Ordnung. Ich würde eher darauf achten, dass es Bio ist und auch von den, also das wäre mir wichtiger tatsächlich, nachhaltig, biologisch, Bio-Qualität, das würde ich eher darauf achten. Das wäre mir wichtiger.
Auf was hast du bei der Beikost geachtet, beziehungsweise was gibst du da deinen Beratungen mit?
Ja.
Wie soll man das anstellen?
Entspannt bleiben.
Entspannt bleiben.
Das ist wirklich, ich weiß, das sagt man so oft und es ist aber, ich weiß nicht, wie es dir geht als Papa. Es ist so schwierig, entspannt zu bleiben. Also ich bin zwar Ärztin, aber ich bin ja auch Mama und es ist einfach schwierig manchmal, weil man ist ja dann doch irgendwie total beeinflusst und viele Eltern, also es gibt ja hier in Deutschland diesen Brei-Fahrplan und ich finde ihn ganz fürchterlich, muss ich dir sagen, weil der macht einfach so unglaublich viel Stress und er ist eigentlich auch gar nicht gut irgendwie mit Kartoffel und Karotte. Das macht ganz oft Verstopfung und ist jetzt irgendwie auch nicht so gerade, ja, und dann kommt das Fleisch, das unbedingt mit dazu muss und also eigentlich voll langweilig auch und also ich bin da gar kein Freund von. Ich weiß, viele Eltern brauchen das so ein bisschen als Orientierung, als Leitfaden, aber viele machen sich dann auch super viel Stress. Okay. Und da wirklich Spaß haben dran, entdecken. Also wir haben ehrlicherweise, ich habe bei Jona auch gar nicht viel Brei gefüttert. Er fand es nicht so spannend, nicht so lecker. Deswegen haben wir relativ schnell angefangen, dass er eigentlich bei uns mitessen durfte. Mit Ausnahme halt, also ich habe erst danach gewürzt dann im ersten Lebensjahr. Das heißt gewürzt, also halt Salz erst danach benutzt. Ansonsten hat er alles eigentlich relativ frühzeitig mitgegessen und fand es auch super spannend, da einfach zu probieren. Und die haben ja so ein neugieriges Fenster im Endeffekt, so zwischen 6 Monaten und so 1,5 sind die super neugierig, wollen alles entdecken. Und das ist eigentlich ein super Zeitraum, das auch zu nutzen, ne, dass die einfach alles probieren dürfen und es da eigentlich keine großen Verbote gibt, ne, mit Ausnahme natürlich so rohen Sachen, das ist klar im ersten Lebensjahr, Honig im ersten Lebensjahr, ich denke.
Das sind so die Klassiker.
So prinzipiell. Ja, also einfach wirklich probieren lassen, durch die Bank weg, einfach entdecken lassen und das nutzen, diesen kindlichen Entdeckerdrang.
Ich hatte auch tatsächlich den Eindruck, und das ist definitiv nicht belegt, das war nur mein persönlicher Eindruck, dass dieses Thema mit dem Brei und diese Gläschen, das scheint irgendwie ein deutsches Phänomen zu sein. Also wenn du jetzt zumindest nach Südeuropa gehst, du kriegst ums Verrecken keine Gläschen.
Ja, es ist auch ganz spannend, weil wir haben ja in Deutschland, also je nachdem, wo du hingehst, ist die Beikost komplett anders. In asiatischen Ländern wird zum Beispiel mit dem Curry gestartet, in Indien auch.
Mhm.
Also ganz spannend. Das ist sehr unterschiedlich, mit was für Lebensmitteln die starten, je nach Land. Also das ist nur in Deutschland eher so dieser Gemüse-, Kartoffel-, Fleisch-Fleisch.
Weißt du, wie das in anderen Ländern ist mit dem Salzthema?
Nee, das weiß ich tatsächlich nicht, ehrlicherweise. Es wäre mal spannend zu wissen, weil gerade so diese indischen Gerichte sind ja extrem salzig,
würzig,
oder würzig auf jeden Fall. Das weiß ich gar nicht, wäre mal spannend.
Mhm.
Aber, also auch beim Salz muss man sagen, ne, da machen sich ja viele Eltern extrem viel Stress. Ne? Also wirklich, oh mein Gott, da ist ein bisschen Salz enthalten. Wenn man es runterrechnet auf die Mengen, wo das Kind isst, ist es wirklich so marginal, dass man da wirklich entspannt sein kann eigentlich. Also wenn man da jetzt nicht da Riesenprisen Salz drüber macht, passt es eigentlich vom Salzgehalt. Ne?
Okay, ja. Ja, ich glaube, Leberwurst ist so ein Riesenproblem, oder? Leberwurst ist so mega salzig. Ja.
Ja, generell so verarbeitete, also Wurst natürlich schon, so verarbeitete Wurstprodukte sind schon sehr salzig. Ich meine jetzt eher so, es gibt ja manchmal so Gemüseaufstriche oder sowas, wo dann viele Eltern das nicht kaufen, weil da Salz enthalten ist. Ganz ehrlich, das sind wirklich marginale Mengen, wo da aufs Brot kommen. Oder auch Brot mit Salz. Klar, man kann das selber backen. Ich weiß, ihr seid voll im Backgame. Das ist mega.
Du, das mit dem Salz. Also, das ist auch. Ich habe einfach vergessen, Salz beim letzten Mal reinzumachen.
Und?
Ja, nö.
Das ist schon, gell?
Also, ich und Lena haben es dann gegessen. Unsere Kids nicht.
Ja. Eben, deswegen. Also, und das ist ja auch wirklich, das sind ja so geringe Mengen. Die Kinder essen ja am Anfang auch mit viel. Deswegen heißt es ja auch Beikost.
Wie du vielleicht aus meiner eigenen Geschichte weißt, habe ich über 20 Jahre selber am Reizdarmsyndrom gelitten. Mit ständigen Bauchschmerzen, Blähbauch und Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die mich unsagbar müde gemacht haben. Mittlerweile darf ich seit über 10 Jahren auch mit Reizdarmpatienten in der Praxis arbeiten und diese beiden Erfahrungen habe ich im Smile Hoch 2 Programm kombiniert, was ich dir in meinem neuen Buch der Reizdarm-Doc vorstellen darf. Du kannst es auf allen gängigen Kanälen bestellen. Das Erscheinungsdatum ist der 26.08.2025 und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dich mit diesem Buch ein Stück auf deinem Weg zu mehr Darmgesundheit begleiten darf und dir all meine Tipps, die ich mir gerne schon als Jugendlicher gewünscht hätte, an die Hand geben darf. Wie siehst du das Thema? Über den Bauch wird ja auch ganz viel abgearbeitet und Bauchschmerzen ist ja auch so mit einer der häufigsten Symptome, denke ich, bei Kindern. Kannst du uns da so ein bisschen aus deiner Erfahrung abholen, worauf würdest du achten, was ist normal, was ist nicht mehr normal? Vielleicht auch zum Thema Stuhlgang, Blähungen, das sind so viele Unsicherheiten im Umkreislauf.
Total. Also Bauchschmerzen ist wirklich mit das häufigste Thema bei uns in der Kinderarztpraxis. Also wir haben eigentlich jeden Tag ein Kind, das mit Bauchschmerzen seit Wochen, Monaten kommt. Ne? Und es gibt ganz, ganz viele Ursachen für Bauchschmerzen bei Kindern. Also das muss man erstmal wissen. Am Anfang ist es oft eher so die Gewöhnung an alles bei den Säuglingen. Später ist dann oft auch viel eine emotionale Komponente und zum Beispiel ist es oft auch eine emotionale Komponente, die da mit reinspielt. Ne? Wir haben immer so diese Red Flags in der Medizin, ne? Kennst du ja auch. Und so die Red Flags sind halt immer Blut im Stuhl, das Kind wacht nachts auf mit Schmerzen, es verliert extrem an Gewicht. Wir sagen immer, es gedeiht nicht mehr richtig, also es wächst nicht mehr richtig. Oder es hat irgendwie so die ganze Zeit Erbrechen, beziehungsweise es ist auch nicht mehr wirklich aktiv, ist nicht mehr belastbar, nicht mehr leistungsfähig. Das sind bei uns so ein bisschen die Red Flags, wo man wirklich sagt, okay, da muss man wirklich sofort hinschauen, da ist wahrscheinlich was wirklich gefährlich Organisches dahinter. Ne? Was nicht heißt, dass bei den anderen Kindern nichts dahinter steckt. Ne? Also die Kinder haben ja natürlich auch einen Leidensdruck, ne? Die haben oft Verdauungsstörungen, die haben Verstopfungen, die haben Durchfälle, die haben Bauchkrämpfe, die haben Bauchschmerzen. Aber wir nennen das oft psychosomatisch, nämlich bedingt eben durch das Nervensystem. Und das hat auch wieder einen Zusammenhang im Endeffekt rein biologisch, weil in unser enterisches Nervensystem, also das Darmnervensystem, enthält ja ganz viele Nervenzellen. Ich meine, es sind über 100 Millionen, das weißt du vielleicht auch besser, ne? Und da beeinflusst natürlich Stress die Darmbeweglichkeit, das Schmerzempfinden, die Darmbarriere, aber auch die Zusammensetzung. Ich finde es immer ganz anschaulich, wenn man das erklärt, so ein bisschen mit Fight or Flight, ne? Kennen wir ja alle, wenn wir Stress haben oder wenn unser Körper Stress hat, dann geht er in diesen Fight or Flight Modus. Das kommt noch wirklich aus den Urzeiten her. Also der Körper konnte sich entscheiden, wenn jetzt der Säbelzahntiger vor einem steht, okay, kämpfe ich oder flüchte ich? Und bei beidem, bei Flüchten und auch bei Kämpfen, ist halt eben der Darm hinderlich. Da ist es hinderlich, wenn ich aufs Klo muss. Da sollte ich nicht aufs Klo müssen, sondern da muss ich kämpfen. Wenn ich da jetzt meinen Stuhlgang, meine Sitzung mache, ist es blöd. Und das ist natürlich klar, dass wenn die Kinder dauerhaft im Stresszustand sind, dass eben mein Nervensystem, mein Darmnervensystem nicht richtig funktionieren kann. Es ist die ganze Zeit, der Sympathikus ist aktiv, es ist keinerlei Entspannung da und dementsprechend kann dann auch der Darm nicht richtig funktionieren. Ne? Jetzt mal so ein bisschen einfach ausgedrückt. Und das ist, finde ich, immer ganz, ganz anschaulich für die Eltern dann. Und unser Leben heutzutage ist extrem stressig. Also die Kinder haben einen wahnsinnig hohen Druck, ne? Zeitdruck, schulisch extrem viel Druck. Dann kommt vielleicht noch zu Hause irgendwie was mit dazu. Und dann haben die Kinder ganz, ganz oft eben diese psychosomatischen Bauchschmerzen, die man aber natürlich auch angehen muss, weil die Kinder wirklich einen Leidensdruck haben. Also das ist nicht nur psychisch, es ist wirklich, da steckt auch was dahinter, was rein biologisch eben erklärbar ist, ne?
Aber wie geht man dann davor? Also die Schwierigkeit oder generell für mich fühlt sich manchmal gerade noch die kleinen Kinder an wie so eine Blackbox, wo man dann kein Auslesegerät dafür hat, jetzt übertrieben gesagt. Also natürlich ist denen ihr Leiden real, aber ich finde die Übersetzung mit warum ist jetzt mein Kind gestresst? Das sind ja Dinge, die wir als Erwachsener vielleicht gar nicht mehr nachvollziehen können, weil wir das in den Kontext setzen können. Ich hatte mal eine Patientin, die hat mir gesagt gehabt, die war eigentlich traumatisiert dadurch, dass sie immer Zeitung gelesen hat. Das heißt, die war irgendwie 6, 7 Jahre alt, konnte mega früh lesen und hat dann immer Zeitung gelesen. Und da ging es dann nur um Krieg, Raubfälle und sonst was und konnte das nicht in den Kontext setzen. Und das hat sie total belastet.
Ja, das ist auch das Schwierige. Also ehrlicherweise, eine Zöliakie zum Beispiel, eine Glutenintoleranz, ist viel, viel einfacher zu behandeln. Also nicht jetzt falsch verstehen, einfacher ist schon eine extreme Belastung für die Familien, auf Gluten zu verzichten. Aber ich weiß, was ich tun muss und ich verzichte auf Gluten und dem Kind geht's besser. Bei psychosomatischen Bauchschmerzen, die sind einfach super schwierig zu behandeln, weil die Ursachen können so vielfältig sein. Und das erstmal rauszufinden, ist einfach extrem schwierig. Wir arbeiten da meist mit einem breiten Ansatz. Also im Endeffekt natürlich viel reden mit den Kindern erstmal, da schauen, Symptomtagebuch, wann hat das Kind, also die Symptome, was könnte vielleicht der Auslöser sein, was war an dem Tag. Gleichzeitig aber auch natürlich nicht so extrem den Fokus darauf. Also es ist auch immer so ein schmaler Grat, weil wenn ich natürlich mein Kind 10-mal am Tag frage, hast du Bauchschmerzen, dann hat man irgendwann Bauchschmerzen, wenn man die ganze Zeit in seinen Bauch reinhört, ne? Und dann gleichzeitig natürlich zu gucken, okay, den Vagusnerv zu aktivieren, die Entspannung zu aktivieren, Meditation mit den Kids, Yoga mit den Kids, Achtsamkeitsübungen, progressive Muskelrelaxation, Pausen im Alltag, Schlaf, aber natürlich auch nochmal Ernährung gucken, okay, was kann ich da optimieren? Nährstoffe, auch ein Nährstoffmangel kann da natürlich das Nervensystem beeinflussen. Probiotika, je nachdem. Also da muss man dann eigentlich wirklich einen Rundumschlag machen. Und das Schlimme ist, in der klassischen Kinderarztpraxis gibt es dafür keine Zeit.
Ja.
Das ist leider einfach so.
Absolut.
Ich meine, du weißt es selber, wir haben bei uns in der Praxis für eine Bauchschmerzabklärung 20 Minuten. Da macht man eine Blutentnahme und es ist schon viel Zeit. Gut. Also normalerweise ein Patiententermin sind 5 bis 10 Minuten, ne? Und da machen wir einen Ultraschall, da machen wir Blutentnahmen, da machen wir eine Anamnese und ja. Und dann bräuchtest du eigentlich nochmal 20 bis 30 Minuten mindestens, um mit den Eltern zu reden, wenn das überhaupt reicht, ne? Das heißt, es ist einfach super schwierig, dem in der normalen Kinderarztpraxis zu begegnen. Das heißt, die Eltern müssen da leider extrem viel selber recherchieren, sich reinlesen, reinfuchsen. Und viele Kinder haben wirklich jahrelang Darmprobleme. Also auch bis ins Erwachsenenalter hinein.
Ab welchem Alter würdest du denn sagen, geht sowas wie Vagusübungen, Meditation, progressive Muskelentspannung?
Also es geht schon relativ früh, man darf die Kinder echt nicht unterschätzen. Ich habe das bei meinem Sohn gemerkt, ich habe so Yogakarten geholt, weil ich das cool fand. Und die hat er schon echt, mit 1,5, 2 Jahren hat er schon angefangen, diese Yoga-Übungen zu machen. Natürlich jetzt nicht vor dem Hintergrund zur Entspannung, aber wenn man das einfach frühzeitig anfängt und die Kids damit einbezieht, dann lernen die das auch. Also und auch da ist wieder super wichtig, wir gehen mit Vorbild voran. Ich sehe es ja auch immer bei dir, ihr macht ja auch da manchmal Sport zusammen und Übungen zusammen oder dass man zusammen Atemübungen macht oder auch wenn man selber gestresst ist, das auch wirklich verbal kommuniziert, hey, mir ist es gerade irgendwie zu viel. Ich merke, ich bin gestresst. Ich merke, keine Ahnung, mein Puls geht hoch. Ich brauche jetzt kurz 2 Minuten für mich. Ich atme jetzt mal tief. Wir können zusammen atmen, wenn du möchtest. Oder du spielst kurz für dich. Ich brauche kurz 2 Minuten, um runterzukommen. Also, dass man da eigentlich auch mit gutem Beispiel vorangeht, dass man sich selber gut reguliert und die Kinder übernehmen das dann oft auch ein Stück weit. Aber das geht, also mit 3 Jahren geht es eigentlich schon echt gut. Es gibt auch viele Bücher für, zum Beispiel so ein Buch, das heißt Achtsam wie ein Bär. Da sind so kleine Achtsamkeitsgeschichten drin. Einfach, dass es wirklich in den Alltag einfließt und nicht so als nochmal Arbeit ist, die man abarbeiten muss. Ja, das soll es ja nämlich auch sein, weil sonst haben wir ja nochmal den Stressfaktor. Ne?
Absolut. Was würdest du sagen, gibt es irgendwelche großen Veränderungen, die der Darm und die Verdauung im Kindesalter durchläuft? Ein Beispiel, ich weiß, dass Fructose zum Teil ja im Kindesalter kurzzeitig mal nicht vertragen werden kann, ohne dass es eine Fructose-Malabsorption ist. Einfach weil der Darm in seiner Entwicklung einen Moment braucht, um die normale Menge aufzunehmen. Gibt es da noch so mehrere Sachen, wo man sagen kann, okay, das ist einfach normal, warte mal ein Momentchen ab.
Also wir haben immer wieder verschiedene Phasen bei den Kindern letzten Endes. Ne? Gerade am Anfang haben die Kinder sehr, sehr häufig Blähungen und pupsen ganz viel. Wir haben da auch ganz viele verschiedene Stuhlkonsistenzen, also von mehrmals am Tag, wirklich so breiig, flüssiger Muttermilchstuhl. Bis zu einer Woche ist das total normal. Der Darm muss sich einfach erstmal an die ganze Umgebung sozusagen anpassen. Aber was wir auch ganz oft sehen dann ist in Infekten zum Beispiel, dass wir da nochmal eine erhöhte Sensibilität vom Darm haben. Ich meine, 70-80% der Immunzellen sitzen auch im Darm. Deswegen reagiert der Darm zum Beispiel ganz oft mit auch bei Infekten. Ne? Haben wir ganz oft. Oder wenn die Kinder zur Schule kommen, haben wir dann oft wieder so Phasen, wo die Kinder wieder Probleme haben. Mit der Beikosteinführung haben die Kinder oft Verstopfung, weil die erstmal sich dran gewöhnen müssen, auch an das Drücken. Also da haben wir schon immer wieder so Umbrüche, wo wir einfach Veränderungen sehen, prinzipiell, also so generell von der Stuhlkonsistenz oder auch vom Magen-Darm-Trakt insgesamt. Das definitiv, ja. Also das ist ja auch kein festes System. Ne? Viele Eltern denken ja auch, okay, das ist jetzt in Stein gemeißelt, aber es wandelt sich ja schon immer noch ein Stück weit, wenngleich umso länger es halt Bestand hat, desto schwerer wird es auch. Also wie das bei dir ist, aber bei mir kommen ganz oft Eltern, die sagen, das Kind hat schon ganz lange Bauchschmerzen, dann frage ich halt oft, ja, ob sie es mal mit Probiotika probiert haben oder was sie denn schon gemacht haben. Ja, sie haben Probiotika gegeben, dann frage ich immer, ja, wie lange? Ja, 3-5 Tage oder so oder eine Woche. Dann sage ich, naja, gut, okay. Das Kind hat seit Monaten, Jahren Beschwerden, eine Woche Probiotika und man macht nichts anderes mit dazu und danach geht's weiter wie vorher. Naja, das ist halt im Endeffekt vergebene Mühe, oder wie siehst du das? Also,
ja, voll.
Im Endeffekt kann man sich auch sparen dann letzten Endes. Und die haben dann heißt es auf, ja, das hat nichts gebracht. Naja, aber muss man halt ein bisschen anders angehen.
Celine, ich würde sagen, also ich glaube, ich habe 6 Abschnitte von meinen Fragen und ich glaube, ich bin jetzt gerade so bei Anfang Frage Kapitel 2. Ich würde sagen, wir müssen unbedingt zu dem Thema nochmal einen zweiten Podcast aufnehmen. Ich fand das schon mal einen mega spannenden Einstieg heute. Ich würde es tatsächlich gerne bei dem Podcast für den Moment lassen, weil ich finde, den Einstieg ist mega spannend. Ich hoffe, du bist bereit, nochmal einen zweiten Podcast aufzunehmen.
Na klar.
Es wird mit Sicherheit viele jetzt geben, die sich gerne trotzdem, bis der zweite Podcast dann in den Startlöchern ist, mehr zu dem Thema informieren. Wo findet man mehr zu dir? Wo findet man mehr zu dem Thema Darmgesundheit und Kinder?
Also mehr zu mir findet man auf Insta unter @dr.med, also dr.med.celine. Und wirklich ausführliche Infos zum Thema Darm gibt's in dem Buch Wenn's im Bauch zwickt, drückt und krummelt. Alles über Verdauung, Blähungen und Unverträglichkeiten bei Babys und Kleinkindern ist im Riva Verlag erschienen. Und da gibt's wirklich ausführlichste Infos jetzt speziell zum Thema Darm, Darmgesundheit, Mikrobiom. Lohnt sich auch schon in der Schwangerschaft zu lesen.
Mega, perfekt. Packen wir auf jeden Fall alles in die Shownotes.
Sehr cool.
Ich danke dir für diesen super spannenden Einstieg in das Thema.
Ich danke dir.
Freue mich dann auf Folge 2.
Ja, mach's gut. Wir sehen uns.
Auf jeden Fall. Ciao.
Ciao.